Also ich habe nochmal im Duden nachgeschaut, was das bedeutet, oder beziehungsweise im Internet. Das ist eine manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachricht. Und das, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich verunsichert das, dass ich mich in so einer Gesellschaft befinde. Woher weiß ich denn, was heute noch der Wahrheit entspricht oder nicht? Letztens, das fällt mir jetzt gerade so ein, habe ich Nachrichten geguckt, ne? Ich gucke ja nicht so oft Nachrichten und 6-7 Tage später kamen fast dieselbe Nachricht mit denselben Bildern. Da habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Naja, okay. Eine Möglichkeit herauszubekommen, was die Wahrheit ist, wie kann man das machen? Man fragt einfach glaubwürdige, fachkundige Menschen, oder? Und ich möchte euch heute eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium vorlesen und behandeln. Wo Menschen jemanden fragen, der glaubwürdig und fachkompetent ist. Und zwar, übrigens, noch was. Also die Predigt habe ich jetzt nicht extra für euch geschrieben, nicht, dass ihr das jetzt denkt, so. Die hatte ich schon Wochen vorher total auf dem Herzen, ja. Und jetzt stehe ich hier so ein bisschen wie Luther, ne? Ich kann nicht anders, ich muss jetzt, ne? Also, ich habe gesagt, das Thema wird meine nächste Predigt und dass ihr jetzt da das hören dürft als allererste. Also, das ist jetzt Zufall, vielleicht auch Führung. Ich weiß es nicht. Lukas 20. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen. Lukas 20 möchte ich zuerst mal die ersten beiden Verse lesen. Und es geschah an einem Tage, als er, also Jesus, das Volk im Tempel lehrte und die gute Botschaft verkündigte, da traten die hohen Priester, die Schriftgelehrten, mit den Ältesten herbei und sprachen zu ihm und sagten, sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat? Ist doch schön, dass es hier Menschen gibt, die zwar selber über eine gewisse Fachkompetenz verfügen, hohe Priester, Schriftgelehrte, Leiter, und dennoch noch Jesus nach der Wahrheit fragen, oder? Ist doch schön. Und reihen Sie sich damit ein in eine große Anzahl von Menschen, die Jesus wahrheitshungrig Fragen gestellt haben. Wie zum Beispiel ein Nikodemus ist mir da eingefallen, ein Pharisäer, ein Leiter der Juden. Und Jesus hat ihm was erzählt von Wiedergeburt. Das hat er gar nicht so richtig verstanden. Wie soll das gehen? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Johannes 3, Vers 4 steht das. Zwei Situationen. Sind sie gleich oder ist da was unterschiedlich? Vielleicht ist es nicht gleich erkennbar, aber ich glaube, der Nikodemus, der hat eine andere innere Haltung gehabt zu Jesus. Er hat ja eine ähnliche Position gehabt. Er war auch ein Leiter, auch ein Pharisäer, ein Oberer. Und trotzdem war etwas anderes wie bei seinen Kollegen. Es gab nämlich einen gewaltigen Unterschied. Was war das? Ihr dürft auch gerne reinrufen. Was war das? Nikodemus, im Gegensatz zu den anderen, zollte Jesus Respekt. Wie komme ich da drauf? In Vers 2 spricht er Jesus folgendermaßen an. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott bei ihm. Rabbi, das heißt so viel wie Meister, Lehrer. Das ist eine respektvolle Anrede von geistlichen Leitern damals zur Zeit Jesu. Und diesen Respekt kann ich bei seinen anderen Kollegen nicht so feststellen. Aber dazu später noch mehr. Die Frage ist für uns, was ist denn Jesus für uns? Ist er der geistliche Leiter, den wir respektieren? Machen wir, was er sagt? Relativieren wir vielleicht sein Wort? Diskutieren wir über sein Wort und philosophieren? Wie eindeutig ist denn die Wahrheit? Gibt es überhaupt eine absolute Wahrheit? Gott hat mir eine Fähigkeit gegeben, sowohl Segen als auch Fluch. Er gab mir die Fähigkeit, wenn sich so zwei Positionen so gegenüberstehen und über etwas streiten, dann höre ich mir die eine Position an und sage, ja, das kann ich nachvollziehen. Dann höre ich mir die andere Meinung an und denke, ja, ich verstehe dich auch. Zwei Wahrheiten stehen sich gegenüber und aus dem jeweiligen Blickwinkel sind beide Wahrheiten, also sind beide Sachen wahr. Und jetzt? Gibt es ein Wahr und ein Unwahr? Gibt es die absolute Wahrheit? Meine These ist, es gibt wirklich Fälle, ein Sachverhalt und je nach Blickwinkel gibt es eine Wahrheit. Und dennoch wage ich zu behaupten, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Pilatus. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er eine Unterhaltung mit ihm. Und irgendwann sagt Pilatus, was sagt er? Was ist Wahrheit? Das hat die Menschen schon vor 2000 Jahren umgetrieben. Was ist Wahrheit? Johannes 18, Vers 38 steht das zum Nachlesen. Eine scheinbar rhetorische Frage, auf die er vielleicht gar keine Antwort erwartet hatte. Die Wahrheit für Pontius Pilatus war folgende. Er ist Teil einer Weltmacht. Er regiert in Judäa. Er ist der Statthalter. Er hat politische Macht. Er hat was zu sagen. Und deswegen sagt er zu Jesus Folgendes. Weißt du nicht, Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht, Vollmacht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Das war seine Sicht der Dinge. Seine Wahrheit. Übrigens, seine Frau hat eine ganz andere Sicht gehabt. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Er stand mächtig unter Druck, dieser Statthalter. Würde er den Forderungen der Juden nicht nachgehen, was passiert dann? Ein Aufstand. Seine Wahrheit war, dass wir seine Macht und seine gehobene Position, die er da gerade hatte, in Frage stellen. Ja, es wird wahrscheinlich sein Leben kosten, weil er schon Probleme mit dem Kaiser hatte. Jesu Wahrheit ist eine ganz andere. Er sagt, es gibt noch eine ganz andere Welt. Es gibt ein anderes Königreich, ein unsichtbares. Und das ist das eigentliche Reich. Das Reich und die Macht in dieser Welt ist faktisch und zeitlich begrenzt. Und das war seine Wahrheit. Und darum konnte er auch sagen, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ja, es gibt sie, die absoluten Wahrheiten. Und die stehen in der Heiligen Schrift. Ich möchte nur mal ein paar zitieren, da stehen ganz viele. Markus 10, Vers 18, da sagt Jesus, nachdem er von einem Mann angesprochen wird, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Psalm 14, Vers 3, da geht es um die Menschen. Alle sind abgewichen. Ziemlich absolut, finde ich. Alle sind abgewichen. Sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wenn jemand sagt, oh, der Mensch ist grundauf gut, du musst ihn irgendwie nur machen lassen, dann entspricht das nicht der göttlichen Wirklichkeit, nicht der Wahrheit. Letztens habe ich auf der Straße mit einem jungen Mann gesprochen, ihm das Evangelium versucht zu erklären. Und kurze Zeit später habe ich ihn dann wieder getroffen, da war noch eine andere Gruppe von Männern da. Und dann spricht er, es war ein, wie sagt man, ein Mann mit Migrationshintergrund, sprach in seiner Sprache, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, zu seinem Freund da. Und da war ich doch neugierig, was hast du ihm jetzt erzählt? Und da hat er ihm gesagt, der da, also damit hat er mich gemeint, das ist ein guter Mann. Und dem habe ich dann widersprochen. Das stimmt nicht. Das ist nicht die göttliche Wahrheit. Ich bin nicht gut. Wenn was aus mir was Gutes rausstrahlt, dann ist es mein Herr im Himmel. Da ist nicht einer, alle sind verdorben und ich gehöre dazu. Die absolute Wahrheit. Noch eine Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Damit ist Jesus gemeint. Ich muss sagen, als ich am Anfang zum Glauben gekommen bin, hatte ich damit Probleme. Ich habe gedacht, naja, ist es nicht so, dass jede Religion, und das hört man ja auch öfters, meinen die nicht alle irgendwie dasselbe? Und gibt es nicht mehrere Wege in den Himmel? Nein. Das entspricht nicht der göttlichen Wirklichkeit. Und so gibt es eine absolute Wahrheit und wir können sie akzeptieren oder auch nicht. Und Menschen, die das nicht akzeptieren können, tun sich, glaube ich, deswegen so schwer, weil sie Jesus noch nicht persönlich erlebt haben. Weil sie keine Beziehung zu ihm haben. Weil sie noch nicht die bedingungslose Liebe erlebt haben. Fazit. Menschen können aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Prägung, ihrer Position zu unterschiedlichen Wahrheiten kommen. Und dennoch gibt es von Gott gegebene absolute Wahrheiten. Ich möchte die Geschichte weiterlesen vom Anfang. Lukas 20. Die religiöse Elite stellte Jesus die Frage nach der Vollmacht. Und es war auch ihr Recht gewesen. Sie waren verantwortlich dafür, den Tempelbereich. Und ihr lasst ja auch nicht jeden predigen hier, denke ich. Ne? Also das war schon okay, was sie da gemacht haben. Und es geht weiter, Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet ist. Und sie antworten, sie wüssten es nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage, macht er ja öfters mal, ne? War das jetzt so ein geschicktes Ausweichen, um irgendwie eine unbequeme Frage zu vermeiden? Nein. Seine Gegenfrage hatte einen Sinn. Welchen Sinn? Ich denke, Jesus hätte kein Problem gehabt, auf diese beiden Fragen zu antworten, wenn er nicht ihre wahrhafte Motivation erkannt hätte. Wollten sie wirklich die Wahrheit wissen? Wollten sie wirklich die Wahrheit wissen oder stand ihre Meinung schon vorher fest? Der Kontext gibt Aufschluss. Ein Kapitel vorher, am Ende, wird die sogenannte Tempelreinigung von Jesus beschrieben. Also die Situation, wo Jesus in den Tempel hineingegangen ist, die Verkäufer und die Geldwechsler rausgejagt hat. Er hat rumgeschrien und hat gesagt, hier, ihr sollt aus dem Gebetshaus keine Räuberhöhle machen. Daraufhin hat er dann wieder angefangen zu lehren. Und in Vers 47 heißt es dann, als Reaktion der gleichen Menschen aus Lukas 20 dann, und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und wenige Verse danach, was denkt ihr? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Meinung so schnell ändern, 2 oder 3 Verse danach? Ich denke, das kann man auch zeitlich sehen. Ich denke, das war sehr gering, diese Wahrscheinlichkeit. Und so dürfen wir davon ausgehen, dass es ihnen wirklich nicht um die Wahrheit ging, sondern einfach nur um einen Grund zu finden, um ihn umzubringen. So, jetzt die Frage für uns, was könnte denn die Botschaft für uns sein? Wir würden natürlich Jesus niemals umbringen, oder? Nein. Aber was ist die Frage für uns? Es ist eine Frage, die du dir ganz leicht merken kannst. Da sind nämlich 5 Ws drin. Waren das jetzt 4 oder 5? Weiß ich nicht. Egal. Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Und was mich besonders nachdenklich macht, ist der Personenkreis, um den es hier geht. Das waren eben nicht die von den Nationen, nicht die Heiden, nicht die Ungläubigen, die sowieso keine Ahnung hatten, sondern es waren die Religiösen. Das waren die, die sich ausgekannt haben im Wort Gottes. Immerhin haben sie ja auch gewusst, wo der Messias geboren wird. Das haben sie in den Schriften gelesen. Es waren die Geistlichen. Es waren die Frommen, die nicht offen für die Wahrheit waren. Und ich frage mich ernsthaft, ob ich als jemand, der auch Theologie studiert hat, der zig Bücher gelesen hat, unzählige Seminare über sich hat ergehen lassen, ob ich nicht auch in der Gefahr stehe, die Wahrheit Jesu nicht oder nicht mehr an mich ranzulassen, weil ich einfach schon ein festgelegtes Bild habe. Bin ich bereit? Bist du bereit für die Wahrheit? Ich habe mal eine Predigt gehalten über die Geistesgaben, die klassischen Geistesgaben. Kennt ihr alle, ne? Charisma, der Weisheit, der Erkenntnis, des Sprachengebets, der Auslegung, der Heilungen und so weiter. Und ich habe dann im Internet rumgeforscht und habe eine Ausarbeitung gefunden, die gesagt hat, die Geistesgaben haben aufgehört, die gibt es nicht mehr. Und ich habe eine Ausarbeitung gefunden, die sagt, na klar gibt es die Geistesgaben noch. Seltsam, oder? Wisst ihr, was oft das Problem ist? Ich habe das jetzt, muss ich sagen, nicht explizit recherchiert. Aber ich gehe wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass beide Autoren ihr Ergebnis im Vorhinein schon gewusst haben. Warum? So, jetzt seid ihr gefragt. Warum? Was können denn Gründe sein, dass ich nicht die Wahrheit an mich ranlasse? Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, aber vielleicht habt ihr ja auch noch was. Was können Gründe sein, dass wir die Wahrheit nicht zulassen?
Angst.
Angst ist gut. Ich meine, ja, habe ich glaube ich auch irgendwo. Angst vor was? Aha. Okay. Weiter? Ja, habe ich auch. Ja, genau. Bequemlichkeit. Ablehnung. Weiter. Was kann mich davon abhalten, die Wahrheit anzunehmen? Stolz. Habe ich das auch irgendwo? Mal gucken. Ich sehe schon, wir sind einer Meinung. Stolz. Was noch? Recht haben wollen. Was noch? Schämen. Ich habe das mal als Imageverlust bezeichnet. Was noch? Ihr seid schon richtig gut. Hätte er nicht gedacht, dass ihr heute noch was arbeiten müsst, gell? Was noch? Also ich denke, was bei uns auch weit verbreitet ist, so wir schwimmen im Mainstream. Es ist unangenehm, gegen den Strom zu schwimmen. Was noch? Jetzt bei unserem Personenkreis aus der Bibel war es ganz klar, Machtverlust. Eine Sache noch, glaube ich, die auch eine wichtige Rolle spielt. Wir sind es einfach gewohnt. Wo sind wir groß geworden? Wo haben wir unsere Kindheit verbracht? Wir sind geprägt worden von unseren Eltern, auch von unseren Gemeinden. Prägung. Noch eine Sache, da geht es auch um Angst. Angst vor Schmerz. Ich vergleiche es mit manchen Menschen, die gar nicht wissen wollen, wie schwer krank sie sind. Die sich gar nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen wollen. Manche Menschen bauen sich auch irgendwie ein Trugbild auf und reden alles schöner einfach, weil sie Schmerzen vermeiden wollen. Es gibt Kinder, die sind verlassen worden von einem Elternteil und die bauen sich dann irgendeine Traumwelt auf, wie toll ihr Papa oder ihre Mama ist. Dabei sind sie knallhart im Stich gelassen worden. Das tut weh, das anzunehmen. Deswegen, nein, Papa ist toll. Die Wahrheit kann ganz schön Schmerzen verursachen. Wahrheit kann richtig wehtun. Aber, jetzt kommt das Aber. Aber Jesus verspricht etwas Wunderbares mit der Wahrheit. Was ist das? Vielleicht kommt ihr drauf. Amen! Die Wahrheit wird uns frei machen. In meinem ersten Leben habe ich ja gern Marius Müller-Westernhagen gehört. Ich weiß nicht, wer das kennt. Da gibt es ein Lied, das ist ein großer Hit geworden. Freiheit heißt es. Und eine kurze Textstelle heißt, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Wahrscheinlich hat er eine andere Freiheit gemeint, die wir jetzt hier meinen. Aber er hat den Wert erkannt von Freiheit. Die Wahrheit wird uns frei machen. Johannes 8, Vers 32. Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ich krieg's nicht alleine hin. Ich brauche Hilfe. Als ich hier in die Gemeinde kam, ich habe Sozialpädagogik studiert, ich habe Theologie studiert, ich kam hier in die Gemeinde, habe mein Praktikum hier gemacht, war dann angestellt im Sozialwerk und so weiter. Wollte anderen Menschen helfen, wollte, ja, und was ist passiert? Burnout. Depression. Ich musste die Wahrheit erstmal akzeptieren. Das tut weh. Das tut weh. Mein damaliger Mentor hat gesagt, ich kann dir nicht mehr helfen. Das tut weh. Aber die Wahrheit macht frei. Das war der Anfang von was ganz Neuem. Die Wahrheit ist, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche Erlösung. Die Wahrheit ist aber auch, ich bin ein Heiliger. Ich bin gerettet in Jesus. In Jesus bin ich eine neue Kreatur. Das ist die Wahrheit. Ich bin ein Königskind. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist aber auch, ich gehöre mir nicht selber. Galater 2, Vers 20. Die Wahrheit ist sogar, und das könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr es nicht glaubt, ich bin ein unnützer Sklave. Lukas 17, Vers 10. Das ist auch die Wahrheit. Habe ich ein Ja zu dieser Wahrheit, dann bin ich wirklich frei. Was ist Wahrheit? Woher kommt sie? Pontius Pilatus hat es vor 2000 Jahren sich schon gefragt. Woher kommt die Wahrheit? Die Wahrheit kommt aus dem Wort Gottes. Johannes 8, 31 und 32, einen Teil habe ich ja schon gelesen. Was ist die Bedingung? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, auch da wieder diese Wahrhaftigkeit, wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Interessant ist hier auch das Wörtchen bleiben. Also scheinbar kann das Wort, was in uns lebt, auch wieder gehen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und vieles aus dem Wort Gottes ist ja klar und eindeutig. Das, was die Bibel auch Milch nennt, sie ist einfach, sie ist leicht verständlich. Da muss man nicht groß drüber streiten und diskutieren. Aber es gibt dann auch Stellen, die umstritten sind und letztendlich zu ganz vielen verschiedenen Kirchen geführt hat. Wisst ihr, wie viele Denominationen es momentan auf der Welt gibt? Ich bin erschrocken. 46.000. Wir haben doch alle die gleiche Bibel. Mein früherer Pastor und Mentor, der Hartmut Knorr, der hat hier auch gedient, viele Jahre. Der hat mal gesagt, und das weiß ich noch bis heute, er kann anhand der Bibel den Weihnachtsmann erklären. Wie hat er das gemeint? Wenn die Bibel hergenommen wird, um schon eine feststehende Meinung einfach nur noch zu bekräftigen, dann kann oder es wird zur Unwahrheit führen. Das Wort Gottes muss einfach so genommen werden, wie es steht. Und man darf es nicht irgendwie hinbiegen, dass es dann zu meinen Zielen und zu meinen Vorstellungen irgendwie passt. Und das Wort Gottes kann und wurde auch schon missbraucht. Selbst der Teufel hat das Wort Gottes benutzt. Ihr kennt alle die Geschichte, wo Jesus versucht wurde vom Teufel in der Wüste. Hat er Wort Gottes verwendet? Das Wort Gottes allein kann manipulieren. Und besonders auch, wenn man es irgendwie aus dem Zusammenhang reißt. Es muss noch etwas Entscheidendes zum Wort Gottes hinzukommen. Und was ist es? Wir haben es heute schon besungen. Fülle mich neu. Mit? Mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wisst ihr, wie der Heilige Geist bezeichnet wird? Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Wir brauchen unbedingt dazu den Geist. Deswegen ist auch die Taufe im Heiligen Geist so wichtig, der uns das Wort aufschließt. Er wurde von Jesus gesandt. Jesus, das fleischgewordene Wort, ist ja auch interessant. Er soll uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Wir brauchen eine Kombination von Wort und Geist. Wir haben heute von dem Kalender da gehört, ne? Wie hieß er früher? Wort und Geist. Wir brauchen diese Kombination. Denn ohne das Wort können wir auch nur schwer prüfen, ob es wirklich der Heilige Geist ist, der manchmal zu uns spricht, in uns. Wenn jemand sagt, dass er nur auf den Heiligen Geist hört, dann kann das auch von der Wahrheit wegführen. Stellen wir uns vor, da ist ein Mann, der sagt, ja, der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen und er hat gehört, er soll in die Mission nach Afrika gehen. Hört sich gut an, gell? Könnte vom Heiligen Geist gewesen sein. Aber wenn er dann noch erklärt, ja, er hat vom Heiligen Geist gehört, er soll sich von seiner Frau und seinen zwei minderjährigen Kindern trennen, um eine dunkelhäutige Frau zu heiraten und dann mit ihr dorthin zu gehen, dann möchte ich doch bezweifeln, ob das wirklich der Heilige Geist war. Warum? Weil das Wort Gottes was anderes sagt. Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Die religiöse Elite aus unserer Geschichte hier, die schleicht sich aus der Verantwortung und sagen einfach, wir wissen es nicht. Eine Antwort, die einigermaßen noch hier so ihr Image, ne, bewahrt. Sie verlieren dabei nicht so ihr Gesicht, aber sie ziehen sich auch aus der Verantwortung. Sie müssen nicht ihr Leben verändern, ihr momentanes, bequemes, vielleicht machtvolles Leben, was sie haben. Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Ich komme zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt. Es gibt so viele Themen, wo Christen unterschiedlicher Meinung sind, sich streiten, bestenfalls um die Wahrheit ringen. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen. Ich glaube, in jeder Gemeinde ist das ähnlich. Sei es Wiederheirat nach Scheidung, Glaubenstaufe, Kindertaufe, ab wann darf man denn taufen? Die Gaben des Geistes, gibt es die Gaben oder gibt es sie nicht mehr? Ist die Taufe vielleicht sogar heilsentscheidend? Stellung der Mann und, von Mann und Frau, das leidige Thema des Zehnten. Muss man den Zehnten geben oder bin ich eigentlich nur Verwalter, mir gehört gar nichts? Und wäre Jesus in unserer Mitte, dann könnten wir ihm all diese Fragen stellen. Jesus, wie hast du es denn wirklich gemeint? Was würde Jesus sagen? Ja, hypothetische Frage, wir wissen es natürlich nicht. Aber eins weiß ich, was Jesus gesagt hat. Ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Das klingt vielleicht für manchen so ein bisschen philosophisch und ja, unverständlich. Und es bleibt auch ein Stück Mysterium, das will ich auch zugeben. Genauso wie das fleischgewordene Wort ein Mysterium ist. Aber es ist etwas, was uns herausfordert. Die Wahrheit ist eine Person. Und so ist die Wahrheit immer in Beziehung mit Jesus zu sehen. Und wenn ich die Wahrheit wissen will, dann hat es immer etwas mit Jesus zu tun. Aus seinem Blickwinkel die Situationen, Sachverhalte, Gebote zu sehen und zu beurteilen. Und nicht alles, was wir sehen, ist die eigentliche Wahrheit. Es gibt das Unsichtbare, das wir noch nicht sehen und das dennoch real ist. Ihr habt es gleich geschafft. Was machst du hier denn jetzt mit dieser Botschaft? Sagst du, ja, ganz nett, was der Peter hier von sich gegeben hat. Wir haben gehört, dass es gar nicht so leicht ist mit der Wahrheit. Und was können wir heute noch glauben, was nicht? Was ist die Wahrheit? Was ist für dich absolute Wahrheit? Was ist für dich relative Wahrheit? Für mich gibt es heute eine hauptsächliche Frage an dich, an mich, an uns. Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Ich habe noch was vergessen. Ich habe das mal versucht, ein bisschen darzustellen, was es heißt. Die Wahrheit und Jesus, das ist eins. Das sind Synonyme. Wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Sind wir, die wir schon so oft in der Bibel gelesen haben, die wir unzählige Predigten gehört haben, schon so festgelegt in unserer Meinung, ja, das ist so und das ist so? Sind wir Christen, oder ich verwende lieber den Begriff Nachfolger, bereit, das Wort Gottes wieder ganz neu zu lesen, neu an uns ranzulassen? Ich muss für mich sagen, manchmal überlege ich mir wirklich, was ist denn wirklich meine Motivation, wenn ich Jesus nachfolge? Und ich bin mir manchmal gar nicht so sicher. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Da gibt es ein Psalmwort, was uns da weiterhelfen könnte. Ein Gebet, eine Aufforderung an Gott steht im Psalm 139, 23 und 24. Ich lese es jetzt mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Eine Aufforderung an Gott. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Psalm 139, 23 und 24. Bring mich zurück. Wie? Falscher Weg. Ich muss umkehren. Buße tun, einen neuen Weg einschlagen? Bin ich als langjähriger Christ noch fähig, wir sind alles ja technikaffine Menschen, ja, den Reset-Knopf zu finden und zu drücken und nochmal ganz neu die Wahrheit an uns ranzulassen? Merke ich manchmal in meiner Ehe, da sagt mir meine Frau was. Gehe ich da gleich in Widerstand und schieß zurück oder frage ich mich, ist da Wahrheit drin? Bin ich als Nachfolger in der Lage, die, und wenn man das sich mal richtig reinzieht, was Jesus manchmal sagt, diese radikalen Aufforderungen, lasse ich das noch richtig an mein Herz ran? Ich möchte auch nur ein paar wenige Beispiele bringen. Da kommt ein Mann zu Jesus und Jesus sagt ihm, hey, verkauf all dein Habe und gib es den Armen. Das hat er dann, er ist traurig weggegangen, denn er war sehr reich. Wenige Verse später heißt es dann, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Boah, Petrus ist da ganz außer sich. Wer kann denn dann überhaupt in den Himmel kommen? Ja, aber wir sind ja schlau, ne? Wir definieren dann einfach den Reichtum ein bisschen um. Richtig? Oh, ich gehöre doch nicht zu den Reichen. Also es gibt viel Reichere wie ich. Meine Definition von Reichtum ist, jeder ist reich, der einen Kühlschrank hat. Die meisten Menschen auf dieser Welt haben nämlich keinen. Was macht es dann mit dir, wenn du dann so einen Satz liest? Oder so einen Satz wie, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10, Vers 38. Oder auch ein Vers, der mich momentan sehr bewegt, das ist Johannes 12, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und was? Und stirbt. Bleibt es allein? Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jetzt sind wir auch wieder schlau. Ja, was ist denn Frucht, gell? Wenn ich an meinem Leben nicht sehe, dass andere Menschen so inspiriert sind, auch nach dem Glauben zu suchen, muss ich mich fragen, bin ich schon gestorben? Lebt dieser Jesus wirklich in mir? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Bin ich schon gestorben oder nicht? Was macht so ein Satz mit dir? Mit mir? Lukas 9, Vers 60. Kommt einer, lass mich doch schnell noch meinen Papa begraben, so ungefähr. Was sagt Jesus? So was Radikales. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Können wir das, was uns wichtig ist, hinter uns lassen und das Reich Gottes in den Vordergrund stellen? Das, die frohe Botschaft verkündigen? Wann machst du das? Wann mache ich das? Und da gibt es viele, viele Stellen, ja, wo Jesus sehr, sehr radikal ist. Und für mich ist die Frage, wollen wir wirklich die Wahrheit wissen? Sind wir bereit, auch nachzuhaken? Das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, nachzuhaken, wenn ich nicht das erlebe, was in den Evangelien steht und was in der Apostelgeschichte steht. Bin ich da bereit, nachzufragen? Einmal kommen die Jünger zu Jesus. Die konnten einen Dämon nicht austreiben. Es war ein Fallsüchtiger. Aber sie haben was Wichtiges getan. Sie haben sich nicht in Depression gestürzt und sagen, scheiße, ich kann das nicht. Oh, Entschuldigung. Resigniert, ich bin halt doch nicht so toll wie Jesus. Was haben sie gemacht? Das war sehr mutig. Weil sie vielleicht was Unangenehmes erfahren haben. Wir konnten diesen Dämon nicht austreiben? Jesus, warum konnten wir nicht? Sie sind an die richtige Adresse gegangen. Warum konnten wir nicht? Und Jesus hat es ihnen gesagt. Sie wollten die Wahrheit wissen. Auch wenn die mögliche Antwort unangenehm ist. Sie schmerzt vielleicht. Bist du und ich mutig genug, es ihnen gleich zu tun? Ich würde gerne was mit euch machen, das habe ich, wenn ich da in den Reihen gesessen habe, früher gehasst habe. Wenn du bereit bist, das einfach auch mitzubeten. Und das ist, sind diese zwei Verse aus Psalm 139. Wenn du das wirklich möchtest, wenn du wirklich das möchtest, was da drin steht, dass Jesus, dass Gott dich durchforschen darf, dein Herz anschauen darf und du wirklich bereit bist, die Wahrheit über dich, über andere, über Gott wissen zu wollen, all das, was dich bisher geprägt hat, hinter dir zu lassen. Wenn du dazu bereit bist, dann würde ich gerne beten. Ich bete immer einen kleinen Satz vor. Du kannst es laut beten, du kannst es aber auch leise beten. Du kannst es vielleicht später beten, wenn du sagst, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Auch ganz wichtig. Nicht einfach nur nachplappern, was hier vorne einer sagt, sondern im Herzen richtig entscheiden. Ich spreche vor und ihr könnt gleich danach nachsprechen, wenn ihr das möchtet. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und gemeinsam können wir Amen sagen. Amen.
Vielen Dank für die gute Botschaft und möchte noch die Chance geben, vielleicht, wenn das Lobpreisteam mal nach vorne kommt, dass wir, also derjenige, der im Segnungsteam noch ein einzelnes Gebet wünscht, weil er sagt, okay, das habe ich jetzt vielleicht so angerissen, aber da gibt es noch einen Punkt, über den möchte ich noch mal ganz konkret beten lassen, dass ihr